gemeinsam ein kleines bisschen was über das vielleicht schönste Hobby der Welt nach Wikipedia, nämlich Amateurfunk. Und ich wünsche euch hier vorne, vorher muss ich noch zwei Sachen sagen. Es wird eine Übersetzung geben für den Stream. Das heißt, wenn ihr des Englischen mächtig seid, dann werdet ihr euch auch an diesem Vortrag gleich ergötzen können. Es sind 15-Minuten-Slots eingeplant, das heißt der Talk 15 Minuten. Dadurch, dass danach aber erstmal auf dieser Bühne nichts weiter stattfindet, werden wir danach im Q&A einfach immer noch ganz entspannt weitermachen können, auch wenn mir der Stage Manager auf die Decke steigt. Das ist dann halt so. Denkt dran, 6-2-1-Regel, 6 Stunden schlafen, 2 warme Mahlzeiten am Tag und zwischendurch auch mal duschen. Ich wünsche euch viel Spaß, den Referierenden gleich 55 und viel Freude.
Genau, vielen Dank. Und wir fangen auch gleich mal an. Das ist der Noah, ich bin der Yannick und wir wollen heute mal unser Hobby, den Amateurfunk, vorstellen.
Ich habe ein eigenes Mikrofon, vielen Dank. Ja, also man hört oft die Begriffe Funkamateure und Amateurfunker. Es scheint ähnlich zu sein, es ist ja ein bisschen wie die judäische Volksfront, die Volksfront von Judäa, was ganz anderes. Also Amateurfunker, das ist das, was man so kennt hier, die Leute, die vielleicht auch in den LKWs so CB-Funk machen, so ein bisschen quatschen halt. Die dürfen halt zum Beispiel nur gekaufte Geräte verwenden, während die Funkamateure auch ihre Geräte zum Beispiel selbst bauen dürfen. Die haben, also als Funkamateur haben wir eine Lizenz bei der Bundesnetzagentur gemacht und dadurch ist das Ganze auch ein bisschen organisierter. Wir haben auch höhere Reichweiten, also wir können um die ganze Welt funken. Die Amateurfunker kommen vielleicht 5 Kilometer weit oder sowas, mehr nicht, da die auch nur eine geringere Leistung haben. Und da gibt es auch nur ein paar wenige Frequenzen, also so 80 Kanäle. Die Funkamateure, die können eigentlich, also quasi das ganze Spektrum, gibt es überall mal ein paar Frequenzbänder, hier von 20 Kilohertz bis, weiß nicht, mehreren Gigahertz, genau, können wir da auch deutlich mehr machen.
Genau, in erster Linie sind Funkamateure natürlich auch Menschen, die irgendwie technisch interessiert sind und dementsprechend auch Leute, die den Großteil ihrer Zeit eigentlich damit verbringen, irgendwas zu bauen. Bei Funkamateuren ist das halt meistens irgendwas, was funkt. Man kann damit, wenn man Lust hat, auch noch funken zum Beispiel. Ist dann sozusagen wie ein großes Chatroulette. Man kann sozusagen einfach einen allgemeinen Anruf machen und irgendjemand antwortet halt. Egal, ob der jetzt in Amerika ist, in Deutschland irgendwo oder halt wie zum Beispiel auf der Internet, also auf der ISS. Da sind auch immer Funkamateure, mit denen kann man zum Beispiel auch einfach, wenn man Glück hat, sprechen. Genau, das ist sozusagen der Funkbetrieb. Es gibt auch richtige Wettbewerbe, wo halt zum einen gesagt wird, ja okay, wer schafft in einer festgelegten Zeit die meisten Verbindungen in ein entferntes Land aufzubauen oder halt einfach zu sagen, ja okay, wer baut hier technisch die Geräte mit den besten Daten, da gibt es also auch irgendwie Competitions, genau. Und man kann auch Sport machen, das hört sich ein bisschen doof an, aber es wird nach wie vor immer noch gemorst, also das kennen die wenigsten halt heute noch, aber es gibt halt Leute, die machen das richtig als Sport. Die können sozusagen schneller Morsezeichen hören, als man reden kann. Ist sozusagen dieser sportliche Aspekt, genau, ja.
Ich habe immer noch mein eigenes Mikro, sehr schön. So, genau, also was ich ganz am Anfang erwähnt habe, dass wir auch Geräte selbst bauen dürfen und auch können. Da in der Amateurfunkprüfung, die besteht aus 3 Teilen, Betriebskenntnissen, technischen Kenntnissen und auch Vorschriften, also im Prinzip Gesetze, wodurch wir also auch in der Lage sind, die Geräte zu bauen. Da das Bild dort, da sieht man tatsächlich einen Selbstbau, das habe nicht ich gebaut, steht trotzdem bei mir rum. Hier auf der nächsten Folie, da sieht man eine selbstgebaute Antenne, die hängt bei mir im Garten und auch noch in den beiden Gärten daneben. Deswegen wird die auch ab und zu wieder abgehangen. Ist also im Prinzip ein 40 Meter langer Draht, der da rumhängt. Genau, das ist also, Antennen kann man auch selbst bauen, die können auch deutlich komplexer noch aussehen als das. Genau, und dann können wir wirklich mit der ganzen Welt funken. Also ich habe auch schon mit Neuseeland gefunkt und auch mit der Internationalen Raumstation. Und da, was funkt man da eigentlich? Also man kann sich, also übliche Gesprächsthemen sind sowas wie das Wetter, was halt auch durchaus interessant sein kann, wenn man an sehr verschiedenen Orten der Welt ist. Dann natürlich die Technik, also oft hört man, dass Leute sich gegenseitig austauschen, ja, was hast du für ein Gerät gebaut, was halt auch gerade dadurch interessant wird, dass man eben selbst die Geräte auch bauen kann. Oder auch die Kultur in den verschiedenen Ländern, hat durchaus da auch Beteiligung am Inhalt. Das Tolle am Amateurfunk ist auch, dass wir wirklich ein dezentrales System haben und auch ein System, was nicht abhängig von viel anderer Technik ist. Also Wenn man zum Beispiel Mobilfunk betrachtet, dann braucht man dazu ganz viele Stationen, die das Signal weiterleiten, aber Amateurfunk findet in der Regel direkt statt. Das heißt, wenn in Katastrophensituationen die komplette Kommunikation über Mobilfunk zusammengebrochen ist, können immer noch die Funkamateure eben nach außen da Notrufe absetzen und es gibt auch genug akkubetriebene Amateurfunkgeräte, so dass man da unabhängig ist. Am Ende von jedem Funkgespräch oder von den meisten tauscht man QSL-Karten aus. QSL, das bedeutet Empfangsbestätigung. Und das ist im Prinzip wie eine Postkarte. Da ist das Bild von meiner QSL-Karte und da trägt man dann sowas ein, wie wann hat man gefunkt und auf welcher Frequenz und alles sowas. Und dann schickt man sich das gegenseitig zu, so als Bestätigung, dass man wirklich gefunkt hat. So. Und da gibt es auch immer ganz hübsche Bildchen drauf. Genau, das hier sind zum Beispiel zwei QSL-Karten, die habe ich bekommen aus Katar und von den Falklandsinseln.
Genau, wie schon vorhin angesprochen, es gibt halt auch Wettbewerbe, wie zum Beispiel, dass man halt in 24 Stunden, das ist so ein üblicher Zeitraum halt von einem Berg meistens, also gibt es halt Teams, die fahren dann auf den Berg und probieren dann halt in 24 Stunden einfach die weitesten Verbindungen aufzubauen, die meisten Leute zu erreichen. Und da gibt es auch richtige Diplome, du kannst sozusagen sagen, ja, okay, ich habe mit jedem Land der Welt nachweislich in Funkgespräch geführt. Das wird dann, wie gesagt, über diese QSL-Karten wieder bestätigt. Und da gibt es halt Leute, die sammeln da ihr halbes Leben lang. Und ja, es gibt halt immer irgendwas Neues noch.
Genau, und jo. So, das Problem dabei ist teilweise, dass es in manchen Ländern gar keine Funkamateure gibt. Aber wenn man nun auch mit diesem Land eine Funkverbindung haben möchte, dann... Und es dort aber keinen Funkamateur gibt, wird das natürlich schwierig. So, deswegen gibt es Leute... Die setzen sich zum Ziel, extra in so ein Land zu fahren. Und das ist nicht irgendein Land, sondern das sind meistens irgendwelche Inseln, die 2000 Kilometer von jeglichem Festland entfernt sind. Da gibt es also Leute, die mieten sich ein großes Schiff, fahren zu dieser Insel 4 Wochen und machen 4 Wochen lang nichts anderes als 24 Stunden lang nur Amateurfunk. Und sitzen dann wirklich da in Teams von 5 Leuten, 10 Leuten, um gleichzeitig mit so vielen Leuten wie möglich zu funken, damit eben der Rest der Welt mal die Chance hat, mit dieser kleinen Insel sonst wo im Pazifik ein Funkgespräch zu führen.
Genau, Rest der Welt vielleicht noch kleine Anmerkung. Es gibt weltweit, sagt man so, 4 Millionen Funkamateure. Ist eigentlich gar nicht mal so wenig. Ja.
Und genau, also tatsächlich, Funkamateure verlassen ihren Keller und gehen in die Natur. Es ist faszinierend. Da gibt es einen Sport, der ist ähnlich dem Orientierungslauf. Das kennen vielleicht viele. Da muss man im Wald so Posten finden, die auf der Karte eingezeichnet sind. Bei den Funkamateuren, da heißt der Sport auch Fuchsjagd, weil diese Posten da Füchse genannt werden. Die sind da aber nicht auf der Karte eingezeichnet, sondern an jedem Posten befindet sich im Prinzip ein kleines Funkgerät, was die ganze Zeit aussendet. Und dann hat man in der Hand so einen kleinen Funkempfänger, den sieht man hier auch. Und je nachdem, wie man den dreht, wird das Signal, was man hört, lauter oder leiser. Und daraus kann man dann rauskriegen, wo man hinlaufen muss, um eben diesen Postenschirm, diesen orange-weißen dort zu finden. Und das Schwierige dabei ist, dass sich die Funkwellen zum Beispiel auch an Bergen oder anderen Dingen reflektieren und man das Signal dann aus 5 verschiedenen Richtungen hört und genau trotzdem diesen Sender finden muss. Da läuft man, weiß nicht, so eine Strecke zwischen 5 und 10 Kilometern und probiert es halt irgendwie in unter einer Stunde zu schaffen. Ja, genau. Also wenn ihr irgendwie Interesse an diesem Hobby habt, dann könnt ihr uns immer ansprechen. Wir erklären euch da auch gerne was. Ihr könnt auf die Website vom Deutschen Amateur Radio Club kommen und euch das dort nochmal näher anschauen. Dann habe ich auch noch ein Beispiel, was man so machen kann mit der Technik, die man lernt beim Amateurfunk. Da gibt es nämlich diesen schönen Twitter-Account hier. Da hat ein mysteriöser Mensch probiert, in seinem Schließfach Radieschen zu züchten und dort Akkus und LED-Streifen aufgebaut, nur damit im Schließfach Radieschen wachsen können. Und das sind eben auch so lustige Spielereien, die man dann vielleicht auch mit dem Wissen machen kann, was man durch den Amateurfunk gelernt hat. Genau, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann sind wir für Fragen offen. Ja. Das ist, also die Frage war, ob die Karten per Post oder irgendwie anders zugestellt werden. Genau, das ist eine gute Anmerkung, denn per Post wäre tatsächlich zu teuer, weil da durchaus im Jahr 20.000 Karten zusammenkommen können. Und deswegen gibt es vielen Amateurfunkverbänden, wie eben auch dem Deutschen Amateurradioclub, eine QSL-Kartenvermittlung. Und da gibt man dann einfach seine Karten dem Verantwortlichen mit und der gibt die dann immer weiter, bis sie irgendwann angekommen sind in der Versammlungszentrale. Und dort werden große Päckchen, 10.000 Karten gepackt, an 10-Kilo-Päckchen verschickt in die ganze Welt zu den anderen zuständigen Verein und die verteilen die dann wieder an ihre Leute. Damit ist das über den Mitgliedsbeitrag bezahlt, das ist auch nicht so viel. Braucht allerdings so, kann teilweise auch 2 Jahre brauchen, bis dann die Karte angekommen ist.
Da war auch nie Kurs, ey.
Ja, es gibt auch elektronische Systeme, aber finde ich zum Beispiel persönlich nicht so schön. Ja?
Willst du?
Das kommt natürlich auch immer drauf an, was du machen möchtest. Aber es gibt jetzt die Leute, die sagen, ja, okay, ich will einfach random mit irgendwelchen Leuten in Amerika oder so sprechen. Dann muss man sich schon Mühe geben, halt irgendwie ein leistungsfähiges Equipment da aufzubauen. Dementsprechend auch irgendwie große Antennen. Dann gibt es auf der anderen Seite wieder irgendwelche Freaks, die halt sagen, okay, wir machen jetzt hier irgendwie Highspeed-Datenkommunikation. Sei es jetzt nur über 2-3 Kilometer. Da brauchst du natürlich keine großen Antennen. Also es kommt immer drauf an, was du halt machen willst.
Genau, die Antennengröße kommt darauf, also die Frequenz bestimmt auch die Antennengröße. Die Antenne, die ich vorhin gezeigt habe, ist für 80 Meter Wellen, aber Amateurfunk gibt es auch auf Frequenzen nahe, zum Beispiel WLAN, so sind dann irgendwie 12 Zentimeter oder 6 Zentimeter oder sowas. Da kann man dann natürlich deutlich kleinere Antennen nehmen. Das Problem dabei ist dann zum Beispiel, dass man eine direkte Sichtverbindung braucht. Also sehr lange Wellen, die können sich auch um die Erde krümmen oder an der Erdatmosphäre reflektiert werden. Kürzere Wellen, da ist es schwieriger, aber da kann man dann auch verschiedene Tricks anwenden. Es gibt zum Beispiel Satelliten, Amateurfunksatelliten, da kann man hinsenden und die sind dann wie ein Repeater, also senden das Signal weiter. Man kann sein Signal auch an verschiedenen Dingen reflektieren, zum Beispiel am Mond. Also wenn man gerne mit einer 400 Kilometer entfernten Station funken möchte, aber da gibt es schon keine Sichtverbindung mehr aufgrund der Erdkrümmung, kann man einfach sein Signal zum Mond senden, der reflektiert es und dann kommt es an. Hat man 400.000 Kilometer überbrückt anstelle von 400 Kilometer, funktioniert aber besser.
Ist ganz fetzig, wenn man sein eigenes Echo dann über den Mond hört. Und wir haben das mal mitgemacht mit Noah, halt einem Bekannter, der hat halt so einen 5-Meter-Spiegel da im Garten stehen.
Also so ein riesen Satellitenschüssel, genau, die so automatisch gedreht wird.
Genau, und ja, das fetzt schon.
Genau, da kann man auch sein Signal an Flugzeugen, an Regen, an Meteoren, an allem Möglichen reflektieren. Ist dann auch sehr interessant.
Also das geht halt speziell im tieferen Frequenzbereich so bei, keine Ahnung, lass mich lügen, irgendwie 70 Kilohertz oder so los. Da hat der Amateurfunk noch ein kleines Segment zugewiesen bekommen. Wie bitte? 137 waren es, sorry, 137 Kilohertz. Das ist halt eine Wellenlänge von mehreren Kilometern und man spannt sozusagen einen Draht einfach und der geht dann halt mal 5-6 Kilometer ist der lang. Und dann gibt es aber für andere Frequenzbereiche halt irgendwelche Stationen in Osteuropa, die halt einfach so einen Krangestell nehmen und sozusagen das Krangestell als Antennenträger nehmen und dann an der Seite halt einfach irgendwelche Stäbchen noch ranschweißen und das sind so die größten Antennen, die es so gibt so bei den Funkamateuren.
So praktisch aber sind die größten Wellenlängen, so, die wirklich häufiger vorkommen, 160 Meter oder 80 Meter.
Also man kann dann nach Belieben eskalieren. So, ja. Ja, noch andere Fragen?
Ja, dann. Noch eine Frage?
Das kommt natürlich darauf an, welches Wissen man mitbringt. Es gibt zum einen 2 Teile, da muss man halt ein bisschen auswendig lernen. Das sind irgendwelche Gesetze oder halt irgendwelche Vorschriften, die es da noch gibt. Und es gibt auch einen relativ ausführlichen technischen Teil, kann man natürlich auch auswendig lernen. Ich habe es irgendwie mit 13 oder 12 gemacht. Ich habe damals noch nicht alles verstanden, was da abgefragt wurde. Na klar hat man da einiges einfach nur auswendig gelernt. Aber für jemanden, der jetzt Elektrotechnik studiert hat oder wird das eigentlich, der wird das auch so schaffen. Also,
ja, also
es kommt immer darauf an, welches Wissen man halt mitbringt.
Bisschen wie Fahrprüfung, man kann den Fragenkatalog auswendig lernen, geht auch. Also ich sag mal so, ich habe vielleicht ein Vierteljahr Vorbereitung gemacht, einmal die Woche eine Testprüfung gemacht, so, und dann ging das. Also gibt auch 2 Prüfungen, gibt Klasse E und gibt Klasse A. Klasse E ist für Einsteiger, da darf man nicht ganz so viel Leistung, nicht ganz so viel Frequenzen verwenden und da ist auch die Prüfung nicht so komplex.
Alles klar, dann vielen Dank. Oder gibt es noch Fragen? Alles klar, jo.